Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir fragen gleich den Kabarettisten Dietmar Wischmeier, warum für ihn der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz alternativlos ist. Wir gratulieren einer Institution für Architektur zum Geburtstag. Die Edis-Galerie in Berlin wird 40 Jahre alt. Wir erfahren, warum die Botschaften auf Ansichtskarten so gut wie nie etwas mit dem Motiv zu tun haben. Und wir schauen nach Hongkong. Dort wurde heute der bekannte Medienmogul Jimmy Lai festgenommen. Seit heute Morgen 11 Uhr ist es also raus. Finanzminister Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD. Die Nachricht verschickte SPD-Chefin Saskia Esken per Twitter. Ein ehrgeiziger Plan, den nicht stört, dass die SPD laut Umfrage bei einer jetzigen Bundestagswahl mit nur 15% abschneiden würde. Dass es so kommen würde, Olaf Scholz im Rennen um das Kanzleramt, das hat Autor und Satiriker Dietmar Wischmeier in seinem WDR-Corona-Format schon vorausgesehen. Im April, da sagte er nämlich Folgendes.
Olaf Scholz. Ein kleiner wortkarger Knubbel aus Hamburg. Anders als die eindimensionalen Figuren Adenauer, Brandt oder Merkel steht Scholz inhaltlich für nichts, an das man sich später noch erinnern wird. Überall da, wo jemand ohne Profil gebraucht wird, stand der Olaf zur Stelle.
Und jetzt ist Dietmar Wischmeier hier in Fazit. Schönen guten Abend, Herr Wischmeier.
Ja, schönen guten Abend.
Haben Sie hellseherische Fähigkeiten oder gab es irgendwelche Vorab-Tipps?
Dazu braucht man weder das eine, noch ist man auf das andere angewiesen, denn die SPD ist ja dermaßen personell ausgedünnt und die Chancen, Kanzlerkandidat zu werden, sind dermaßen gering, dass es überhaupt keinen anderen gibt als das verkörperte Nichts Olaf Scholz. Wer sollte es denn sonst machen? Und ich hatte es war ja nun vorab zu sehen und nie war es ja aussichtsloser, ein SPD-Kanzlerkandidat zu sein. Da hatte ja selbst Scharping mehr Chancen oder sogar Steinbrück, der gegen die SPD ins Rennen gezogen ist, ja selbst Schulz, die wandernde Heulboje aus Würselen, hätte es noch mehr geschafft. Und Olaf Scholz ist immer am Mann, wenn es aussichtslos ist. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Mein Name ist Olaf Scholz.
Jetzt ziehen Sie ja ganz schön her in Ihrem Video über Olaf Scholz. Machen Sie jetzt hier gerade auch. Wir können noch mal einen Ausschnitt hören.
Doch den SPD-Mitgliedern gefiel es statt seiner eine Irre von der letzten Bank nebst Begleitopa als Vorsitzende zu wählen. Eine Demütigung, als hätte man im Computerschach gegen ein Atari verloren. Niemand anders als Olaf Scholz hätte das überlebt. Doch mit jedem Tag, den er so tut, als sei nichts geschehen, gewinnt der große Unsichtbare wieder an Boden. Denn im Vergleich zu dem geistig stumpfen Spitzenduo erscheint Mr. Worthülse wie ein Gigant. Er ist immer noch da. Und wenn es einen geben wird, dann ist er der nächste Kanzlerkandidat der SPD. Und das würde mich gar nicht wundern, auch unser nächster Kanzler. Scholz.
Der Finanzminister ist derzeit neben der Kanzlerin und Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU das Gesicht dieser Krise. Also gerade führt das Duo Merkel-Scholz Deutschland ruhig und entschlossen mit deutlich geringeren Opferzahlen als viele andere Staaten durch die Krise. Also Scholz steht für Verlässlichkeit, hat damals als Bürgermeister die absolute Mehrheit für die SPD nach Hamburg geholt und ist stark in Wirtschaftsfragen. Also genau sowas bräuchten wir doch in Zeiten dieser Unübersichtlichkeit.
Ja, ich finde das auch ganz toll. Also Scholz ist da wirklich die absolute erste Wahl. Es ist die natürliche Merkel-Nachfolge, quasi Mutti gefangen im Körper eines SPD-Kanzlerkandidaten. Dagegen sehen jetzt ja Laschet, Söder, Merz, sie sehen ja aus wie Tralada-Könige ohne Land. Die hat die SPD endlich mal wirklich einen geschickten Zug gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass er sich endlich so ähnlich verbraucht wie Schulz, damals der viel zu früh nominiert wurde und der Schulz-Zug raste ins Nirgendwo. Das glaube ich nicht, denn Scholz ist ein Steher, also der wird das auch einfach anderthalb Jahre so durchhalten. Er ist das, was Merkel die ganzen Jahre war, das verkörpert er auch. Er kann auch genauso gut für eine schwarze Null sein wie für eine rote minus 8, ganz egal. Er macht halt alles mit und ist auch, glaube ich, nicht so eitel wie die anderen. Also wer nach dieser Niederlage gegen Ratz und Rübe, diese beiden absoluten Nichtse der SPDs vorsitzt, wer dagegen verloren hatte, der müsste mit seiner Partei ja Gram sein und mit ihr längst gebrochen haben. Ein Sigmar Gabriel hätte getobt und Menschenopfer verlangt in seinem Kreis. Scholz sitzt das alles aus. Er ist ein absoluter Steher und vielleicht braucht das Land tatsächlich so einen. Dummerweise ist er in der SPD mit 15%. Das ist ein bisschen blöd.
Ja, aber Sie ziehen ja schon noch ein bisschen über ihn her. Die Bevölkerung lobt größtenteils sein besonderes Agieren und seine Sympathiewerte sind gerade extrem hoch.
Er ist doch toll. Ich würde sagen, Scholz wäre der ideale CDU-Kanzlerkandidat. Er setzt Merkel fort, würde vielleicht auch eine Nuance anders machen. Er ist so viel besser als die anderen drei und verkörpert so sehr genau diese Politik, die sich, glaube ich, auch die Mehrheit der CDU-Wählerschaft und der Mitglieder sowieso wünschen. Die wünschen sich ja nicht so einen neoliberalen Merz oder so einen zauderigen Laschet. Und dem Söder traut ja keiner, dem weht ja der Schwefelgeruch meterweit vorher. Und das glaubt ja keiner, dass der genauso bleibt, wie er jetzt ist. Also das ist ja ein Schlitzohr. Also ein Scholz würden CDU-Wähler sicherlich auch gerne wählen.
Aber in der SPD heute wurde ja...
Ja, das ist das große Problem aller SPD-Kanzlerkandidaten, dass in der SPD ist, spätestens seit Schröder und Steinbrück ist es immer schlimm. Oh, jetzt wären wir toll, aber wir sind leider in dieser SPD. Da kann man nichts machen.
Sie haben schon das Debakel um Martin Schulz, damals 2017 gescheiterter Kanzlerkandidat, angesprochen. Auch seine kurzzeitige Nachfolgerin Andrea Nahles blieb ja nicht sehr lange. Warum glauben Sie, Sie haben jetzt gerade gesagt, er ist ein Steher, glauben Sie deshalb, dass Olaf Scholz es besser ergehen wird, dass die Partei hinter ihm steht? Scholz steht für die Mitte, die Leitung der SPD für den linken Flügel. Scholz soll also konservative und liberale Wähler ziehen. Wird das denn aufgehen?
Ja, ich glaube, dass die beiden Esken und Novabo, dass die einzige Chance auf ein breites Linksbündnis darin sehen, keinen linken Kanzlerkandidaten zu haben. Also dass sie mit Scholz die Restmitte der SPD-Wähler abgreifen, um dann wieder mal umzuschwenken und mit den Linken und der Grünen ein breites Linksbündnis zu schmieden. Das ist sicherlich ihr Traum. Ob Scholz das so mitmachen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er jemand, der es geschafft hat, schon vor der Wahl direkt mit einer Partei, die nicht hinter ihm stand die ganze Zeit. Seit 2 Jahren versuchen die ja nichts anderes, als die GroKo zu verhindern, abzubauen und Scholz zu verteufeln. Und trotzdem hat er es geschafft, genau von diesen Leuten zum Kanzlerkandidaten aufs.
Aber wie kam das jetzt? Waren die beeindruckt von seiner Corona-Krisenarbeit?
Er hat ja wirklich eine gute Arbeit gemacht in der Corona-Krise. Er ist ja genau dieser Typ Mensch, den man in Krisen braucht, der Besonnene, der auch nicht unbedingt sein altes Konzept durchsetzen will und sich auch dem anpasst, was die Zeit halt verlangt. Und die anderen, wer soll denn sonst von der Linken in der SPD das machen? Die laufen ja alle schreiend weg, wenn die einen von denen aufstellen würden. Und Scholz ist ja auch eben, wie ich sagte schon, er ist eben nicht eitel, er ist sich nicht zu blöd und auch nicht zu gut dafür, für eine 15%-Partei, letztendlich ist es ja ein Popanz, ein Kanzlerkandidat der SPD zu sein. Also da könnte die Grünen ja mit viel mehr Grund Kanzlerkandidaten aufstellen als die SPD. Und trotzdem macht er es. Und ich habe seine Pressekonferenz heute gesehen und er redet ja tatsächlich so, als ob das eine große Wahrscheinlichkeit wäre, dass er auch Kanzler würde.
Er sagt, ich freue mich über die Nominierung und will gewinnen.
Ja, ist das nicht toll? Ist doch großartig.
Glauben Sie denn, dass in Deutschland eigentlich so ganz bewusst ist, dass Merkel bald abtritt? Und die Frage, die sich anschließt, wäre ja, wie wird dann das Kabarett aussehen ohne Merkel?
Ach, die werden sich da schnell wieder einen neuen einschließen. Also ich finde ja immer noch, Scholz ist ja die Verkörperung Merkels in anderer Gestalt. Und da werden die Leute es nicht so merken, dass es einen anderen gibt. Weil der war ja bisher ja auch schon immer in der Regierung. Also er war jetzt Finanzminister, Vizekanzler. Jetzt ist er also der natürliche Thronfolger. Ich bin vielmehr gespannt darauf, wann die CDU und mit wem sie denn nachziehen will. Sie ist denn jetzt doch die zweite, die einen Kanzlerkandidaten benennt. Also die Erstziehungsrechte in die Merkel-Nachfolge, die hat sie jetzt schon mal verloren. Das ist also schon ein Coup, den die SPD da gelandet hat. Und was ist eigentlich mit Habeck und Baerbock? Also zumindest Habeck wurde ja auch schon als Kanzlerkandidaten im Frühjahr herausposaunt. Aber der ist außer bedrohte Pferderassen streicheln, kommt der in der Presse ja kaum noch vor.
Olaf Scholz muss aber immerhin, damit hat er einen Vorteil zu Martin Schulz oder so, er muss nicht gegen eine übermächtige Angela Merkel antreten. Also wer wäre denn jetzt ein ernstzunehmender Konkurrent seitens CDU, CSU?
Ja, natürlich Söder, es ist halt so, ja. Also wenn dieser Coup, den die CDU ja im Hinterkopf jetzt hat, also wir schieben Laschet nach Bellevue ab, dann wird Spahn als junger Spund Parteivorsitzender der CDU und trägt Söder die Kanzlerkandidatur an, dann würde ich sagen, haben sie noch auf jeden Fall eine Chance, weil Söder und Scholz, das ist schon polarisierend. Also da würde ich sagen, da hat man tatsächlich eine Wahl. Zwischen Scholz und Laschet wüsste ich gar nicht, wo sich deren Politik in irgendeiner Weise unterscheiden sollte. Das werden die Wähler wahrscheinlich auch so ähnlich sehen. Ja, ich glaube, dass es dann so aussieht. Jetzt wird die CDU sich noch überlegen, ob sie dann auch vor dem Parteitag im Dezember schon einen Kanzlerkandidaten benennen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die jetzt so eine Hinterzimmerachse nicht schmieden können so schnell. Die werden sich also zurücklehnen und sagen, wir bleiben bei unserem Plan. Und dann wird es so hinauslaufen, dass wir auf eine Wahl im nächsten Jahr uns freuen können, auf Markus Aurelius Söder gegen Olaf, den Scholz-Somaten. Das wird interessant. Endlich mal wieder was los in der Politik. Und wir wählen nicht Merkel für und gegen, sondern können tatsächlich zwischen zwei Leuten entscheiden. Das ist doch gut.
Das sagt Autor und Satiriker Dietmar Wischmeier. Heute gab die SPD-Spitze den Namen ihres nächsten Kanzlerkandidaten bekannt. Es ist der Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Herr Wischmeier, ganz herzlichen Dank. Wir sprechen uns dann wieder, wenn es soweit ist. Ne?
Ja, gut. Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zwei Frauen, die eigentlich nichts mit Architektur zu tun haben, gründen eine Galerie, in der es genau darum geht, um Architektur. Und sie betreten damit absolutes Neuland, und zwar weltweit. So geschehen vor 40 Jahren in Berlin-Charlottenburg. Ein ganz neuer Ort entstand da. Kein Treffpunkt nur für die Experten des Bauens, sondern ein Diskursort über den öffentlichen Raum und über moderne Stadtentwicklung. AEDES stand über der Galerie, die heute in Berlins Mitte zu finden ist, und noch immer mit dabei ist Christine Feireis. Sie ist eine der beiden Gründerinnen von AEDES und zu Gast hier im Fazitstudio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Feireis, als Sie damals mit Ihrer Kollegin Helga Retzer mit AEDES begonnen haben, da gab es, wie ich ja schon sagte, sowas überhaupt noch gar nicht, also absolutes Neuland. Auch das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt öffnete erst 4 Jahre später.
Ja.
Sie kamen nicht von der Architektur. Also was hat Sie bewegt, einen solchen Ort zu schaffen?
Ja, vielleicht, weil ich denselben Beruf hatte erstmal wie Sie. Ich war Journalistin.
Und zwar hier im Gebäude, wo wir jetzt gerade sitzen, im RIAS damals.
Ich war Journalistin, ich war offen, ich war neugierig, wie alle Journalisten sind. Und ich habe es immer geliebt, mit Menschen zu reden, überhaupt zu kommunizieren. Meine Partnerin, die 4 Jahre später durch einen Autounfall ums Leben gekommen ist, war im Amerika-Haus in der Kommunikation, ganz fremd. Ich habe studiert, was mir dabei auch nur ein ganz kleines bisschen geholfen hat, war Kunstgeschichte und Philosophie. Der entscheidende Moment war, dass ich auch in meinem Medienberuf doch festgestellt habe, dass Architektur überhaupt nicht vorkam. Selbst in den 80er Jahren, als die IBA begann, gab es Diskussionen.
Die internationale Bauausstellung.
Internationale Bauausstellung, gab es Diskussionen unter Experten. Die Öffentlichkeit wurde nie einbezogen. Und da haben wir beide manchmal, könnte man es jetzt als Schnapsidee bezeichnen, oder wir waren sehr naiv. Wir hatten absolut den Wunsch, Architektur an eine größere Öffentlichkeit zu kommunizieren. Schlicht, und da hat sich bis heute nichts geändert in 40 Jahren, weil es uns alle angeht. Wir leben in Wohnungen, wir gehen in Schulen und so weiter. Das ist bekannt. So, das war die treibende Kraft. Und wir waren sehr begeistert, dass alles, was uns fehlte, denn irgendwie waren wir schon etwas naiv am Anfang, so etwas zu wagen, haben wir im Laufe der Jahre dann nachgeholt.
AEDES bedeutet Zimmer, Gebäude, Wohnung, Gotteshaus, Tempel, aber auch häuslicher Herd. Wofür stand dieser Begriff bei Ihnen oder steht?
Wir haben AEDES gewählt, weil wir dachten, das ist vielleicht wunderbar, wenn wir in der Nennung von Galerien und ihren Ausstellungen gleich am Anfang stehen. Ah.
Aber Sie sagen AEDES, nicht AEDES.
Wir sagen AEDES. Ich glaube, AEDES gibt es auch im Griechischen, aber das ist die Stechmücke. Das wurde oft erwähnt bei irgendwelchen Eröffnungen. Kurz und gut, wir dachten, wir wollen am Anfang stehen. AEDES ist eigentlich ein Pluralitantum, lateinisch, Gewölbe, Dom. Und da wir Domus nicht nehmen konnten, weil es damals schon diese Zeitschrift gab, dachten wir, das ist es.
Damals gab es, ich erinnere mich sogar daran, am Savignyplatz neben Ihrer damals noch kleinen Galerie auch ein Café. Und über die Leute, die da verkehrten und die natürlich auch in ihre Galerie gingen, schrieb der Architekturkritiker Niklas Mark zum 25. Geburtstag von AEDES. Das ist ein Treffpunkt von Architekten, fachfremden Suhrkamp-Bändchenlesern, Saabfahrern und Ernst-Bloch-Brillenträgern. Haben Sie das auch so empfunden?
Naja, so eine schöne Formulierung wie Niklas hätte ich sicher nicht empfunden. Aber es waren sehr viele Studenten da, weil ja die Universitäten um die Ecke waren. Und es war, weil wir als zweite Ausstellung eine Ausstellung hatten, die hieß In Memoriam Kongresshalle Berlin.
Die damals eingestürzt
war. Ja, Visionen zu einem eingestürzten Symbol der amerikanischen Freundschaft. Wir haben vielen Architekten weltweit geschrieben, die wir kannten, die uns nicht kannten, und ganz viele haben geantwortet. International. Das war die erste Ausstellung und dadurch wurden wir eigentlich bekannt. Und es wurde schon ein Treffpunkt. Allerdings viele Leute hatten nicht Platz in der 40 Quadratmeter Galerie.
Das ist heute ja anders. Wie lief das denn damals? Luden Sie Architekten ein oder rannten Ihnen, wie es ja so heißt? Also man sagt ja heute immer zu Christin Fallreis, sie ist sowas praktisch wie die Chefredakteurin der Gala. Alle kennen sie, sie kennt alle im Architekturbereich und alle wollen bei ihr ausstellen. Also wie fing das denn an? Haben Sie sich Leute ausgesucht? Sie haben ja jetzt gerade erzählt, Sie haben einen Vorschlag gemacht und dann haben sich Leute beworben, aber das hat sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit gewandelt.
Ja, also die Idee, die wir hatten, was für eine Galerie, in diesem Sinne eine Kunstgalerie, fremd war, wir hätten uns vielleicht gewünscht, was zu verkaufen. Aber unser Prinzip war, wir wollten Konzepte zeigen von Architekten, von der ersten Skizze bis zum Bauwerk oder auch Visionen, und haben das eben nicht in schön gerahmten Zeichnungen mit Passepartout getan, sondern zwischen großen, 2 Meter hohen Glastafeln. Und das heißt, auf Verkaufsinteresse sind wir nicht gestoßen. Als dieselbe Ausstellung zum Beispiel mit Rem Koolhaas in New York gezeigt wurde, waren alle Zeichnungen weg. Also mussten wir uns entscheiden und wir haben uns entschieden, wir bleiben bei unserem System und wir machen kleine Kataloge. Inzwischen haben wir über 500. Wir wollten zeigen, was uns interessiert. Wir haben uns dann diesen Architekten genähert. Es gab auch dann eine Kommunikation von der Architektenseite. Aber weil wir doch sehr schnell begriffen haben, die Architekturwelt international ist sehr klein. Und man kann nicht beliebig sein mit den Ausstellungen, die man macht. Und es gab etliche Architekten, von denen wir nicht überzeugt waren, die haben wir nicht gezeigt.
Wie haben Sie sich denn über die Jahre finanziert, wenn Sie gerade sagen, also so eine Koolhaas-Ausstellung, die wurde woanders, wurde sofort alles weggekauft, bei Ihnen aber nicht. Haben die Architekten, die ausstellen wollten, dann sozusagen Sie mitfinanziert?
Das ist eine ganz wichtige Frage und das sind Dinge, die bis heute gelten. Wir wollten und haben bis heute nie Eintritt genommen. Inzwischen haben wir einen Campus, wo jede Veranstaltung, die wir ankündigen, jetzt von Diskussionen sind, nach einer Stunde ausverkauft, weil es auch oft große Namen sind, auch da. Wir nehmen keinen Eintritt, weil wir gesagt haben, wir wollen was von der Öffentlichkeit. Wir wollten auch nicht, dass die Architekten zahlen. Das heißt, erstens haben wir Sponsoren gesucht, die wir seit über 20 Jahren haben. Und das andere ist, dass wir mit den jeweiligen Architekten, wo wir gesagt haben, die wollen wir ausstellen, überlegt haben, wie kann man es finanzieren? Liebeskind-Ausstellung, die erste mit Daniel Liebeskind in Berlin, dann haben wir gedacht, wir fragen die Betonindustrie. Dann haben wir gesagt, wir machen einen Katalog, sie können so viel haben, wie sie wollen und sie helfen uns, das zu finanzieren. Also bei jeder Ausstellung ist es anders. Wir kriegen keine öffentlichen Mittel, aber wir haben Sponsoren, die uns doch über viele Jahre treu geblieben sind.
Wenn Sie jetzt auf 40 Jahre zurückschauen, was ja eine wahnsinnig lange Zeit ist und auch, dass Sie dabei geblieben sind so lange, was da ein Wechsel von einer analogen in eine digitale Welt und so weiter, wo würden Sie sagen, was war das Wichtigste, was Sie erreicht haben in diesen 40 Jahren?
Ja, das mit dem Erreichen ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Im Laufe der Jahre haben wir uns viel mehr auf die Stadt konzentriert, als Schnittstelle zwischen kulturellen, politischen, gesellschaftlichen, soziologischen, sozialen Entwicklungen. Wir haben, ich glaube, über 30 Ausstellungen über Städte gemacht, weltweit. Und eigentlich haben wir erst im Nachhinein, als wir unsere 40 Jahre, mein Partner Hans-Jürgen Kommerell, der seit 94 dabei ist, haben wir uns dann überlegt, welche Städte wir zeigen, welche könnten auch ein bisschen ein Vorbild sein. Also eigentlich haben wir 40 Jahre Architektur, europäisch oder weltweit, verfolgt und teilweise hat sich's wiedergespiegelt. Plötzlich hat sich alles geändert. Es war nicht mehr postmodern. Es war die steinerne Stadt, die Traufhöhe, der Blockrand. Und auch da war es uns ein Anliegen, dass wir in dieser Zeit auch Entwürfe zeigen, die eine Stadt und Architektur ganz anders sehen. Wir wollten immer auf die Geschichte Berlins und auf die Situation in Berlin, aber auch im internationalen Dialog. Aber wir haben zum Beispiel nach der Wende gab es eine Zeit, wo wir uns sehr viel mit Botschaften befasst haben, die in Berlin entstanden ist. Und dann gab es wieder eine Zeit, und das war lange, bevor diese armen Menschen von überall auf der Welt hierher kommen, wo es schon um Migration ging. Und dann haben wir uns auch damit befasst und haben Projekte vorgestellt und auch diskutiert. Das war zum Beispiel nach dem Tsunami in Japan, haben ein paar japanische Architekten, ganz große Namen, sich zusammengefunden, um etwas zu entwickeln in diesem Bereich für die Bevölkerung. Es ist wichtig, dass man in die Zukunft schaut, was Neues kommt, auch wenn Sie vom Digitalen sprechen. Aber es ist auch wichtig, die zunehmende Verantwortung, die heute Architekten nicht nur mit ihren Bauten, sondern in der Gesellschaft haben, immer wieder deutlich zu machen und da auch sehr, sehr gute Beispiele zeigen, die einen ermutigen.
Dann zum Schluss noch die Frage, Frau Freireis. Wir sitzen hier in einem sehr überheizten Studio an diesem sehr, sehr heißen Augusttag. Sie haben ein wichtiges Thema fürs Bauen der Zukunft angesprochen, Migration. Das andere ist sicherlich der Klimawandel.
Ja.
Da hatten Sie unlängst eine Ausstellung auch.
Viele Ausstellungen dazu.
Im Laufe der Jahre viele Ausstellungen.
Ja,
genau. Wann haben wir denn endlich das Haus, in dem wir nicht mehr so schwitzen müssen bei heißen Tagen?
Also wenn ich das wüsste, dann wäre ich irgendwo ganz anders. Aber was ich Ihnen sagen kann, wir haben das kontinuierlich bis heute auch bearbeitet. Wir hatten jetzt die Ausstellung Snøhetta, wo es darum ging, was kann überhaupt Architektur noch leisten in dem Klimawandel? Oder sollte man Architektur vergessen? Die kann etwas leisten. Also das Gute ist, dass wir so neugierig geblieben sind und diese Dinge verfolgen. Und mein Partner Hans-Jürgen Kommerell und ich, wir haben gesagt, okay, wann hören wir denn eigentlich auf? Und wir haben dann gesagt, okay, wenn es kein Interesse mehr gibt. Und das Verrückte ist, dass Interesse wächst.
Und dass das so bleiben mag, das wünsche ich Ihnen sehr. Christine Freireis, 4 Jahrzehnte EDES, jetzt habe ich auch gelernt, wie man es richtig spricht, von der Postmoderne ins digitale Zeitalter. Die Buchvorstellung gibt es heute in einer Woche am 17. August. Und ich wünsche, dass das Interesse nicht nachlässt und die Besucher weiter strömen und alles Gute für Sie.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein stolz in den Himmel ragendes Hochhaus auf der Berliner Fischerinsel, Kinder auf einem Schulplatz vor Wohnblöcken und historischem Dom in Halberstadt, Tauben, die in den Himmel steigen, die Bronzeplastik-Taubenflug in Halle Neustadt. Das sind nur 3 Motive von über 1000 zu finden in der Sammlung des Philokratisten Ben Kaden. Philokratie, das ist ja die Liebe zu den Postkarten oder auch die Erforschung. Meist sind damit Ansichtskarten gemeint und die hat der Bibliothekswissenschaftler Kaden auf seinen Instagram und Tumblr Accounts versammelt, zu sehen vor allem Motive der DDR-Moderne. 12 der über 1000 Exemplare hat er jetzt in einem Büchlein verewigt. Dazu gibt es kluge Gedanken zu den Vorder- und Rückseiten. Und am Abend war Ben Kaden zu Gast im Fazitstudio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind 1976 in Eisenhüttenstadt geboren. Wann ging das denn los mit dem Postkartensammeln?
Da gab es mehrere Etappen als Kind in der DDR. War natürlich die Sehnsucht so ein bisschen zur Welt und meine Eltern hatten Bekannte in West- und Nordeuropa, die regelmäßig Karten aus aller Welt geschickt haben, aus Las Vegas, aus Spanien, aus London. Das haben wir als Kinder angeschaut. Also das Medium Ansichtskarten war sozusagen erst Kontakt da.
Später, das waren dann praktisch erstmal nur Karten aus dem Westen.
Die hatten einen besonderen Reiz natürlich, weil das war das Unerreichbare. Das war die Welt, von der wir nie dachten, dass wir sie erreichen können, dass wir dorthin fahren können. Hat sich dann anders herausgestellt und auch die Realität hat sich anders gezeigt dann auf den Ansichtskarten. Nicht besser, nicht schlechter, sondern ganz anders. Ja, und später dann habe ich entdeckt auf dem Flohmarkt am Kupfergraben einen Stand mit Ansichtskarten. Und habt auch Spaß, einfach ein bisschen rumgeblättert und fand auf einmal Karten aus meiner Heimatstadt Eisenhüttenstadt. Und die haben gewisserweise meine Kindheit zurückgebracht. Und da entstand so ein bisschen diese Leidenschaft, die sich durch die Beschäftigung mit der Architektur der DDR dann später auch intensiviert hat. Und diese intensive Beschäftigung, wie ich sie in der Publikation abbilde, ist jetzt ein Phänomen von vielleicht 2 Jahren.
Jetzt ist ja auffällig bei diesen Bildern der DDR-Moderne, dass es oft so eine stolz präsentierte und inszenierte moderne Architektur ist. Vielleicht war diese Form von inszenierten Errungenschaften der Baukultur im Osten beliebter als im Westen?
Das glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Also man war auch in Westdeutschland natürlich sehr stolz auf die neuen Gebäude. Das Europacenter wurde ja mit riesigem Brimborium eröffnet. Aber in der DDR hatte man natürlich trotzdem diesen Wunsch, sich nach außen sehr positiv und möglichst auch als gelungenen Entwurf einer neuen Gesellschaft darzustellen. Das heißt, diese Ansichtskarten haben natürlich auch eine Repräsentationsfunktion gehabt und man hoffte auch, dass gerade diese Karten, die Aushängebeispiele der DDR-Ostmoderne zeigen, dass diese auch in die Welt geschickt werden. Dass man also zeigt, hier, wir haben es geschafft, der Staat ist erfolgreich, wir können es uns leisten, solche Stadträume, solche Gebäude zu bauen.
Das Tolle an Postkarten ist ja, es gibt nicht nur eine Vorderseite, sondern auch eine Rückseite, auf der dann Botschaften vermittelt werden. Wir kennen die Urlaubskarten, in denen man einfach schreibt, das Wetter ist schön, das Wasser ist kalt und so weiter. Aber auf den Karten, die Sie gefunden haben, da werden ja nicht nur Urlaubsgrüße verschickt, sondern auch so private Alltagsbotschaften. Meine Lieblingsbotschaft war, bring mir bitte Blutwurst mit. Wonach haben Sie denn, Sie haben ja jetzt in diesem Bändchen 12 Karten auswählen müssen von den Tausenden, was sicherlich schon ganz schön schwer war. Was sind denn bei den Botschaften so, wo würden Sie sagen, das waren so die spektakulärsten Informationen, die Sie da finden konnten?
Ist auch schwer zu verdichten. Also was man auf jeden Fall wissen muss, ist, dass die Ansichtskarte in der DDR eine andere Funktion hatte als zum Beispiel in Westdeutschland. In der DDR kompensierte die Ansichtskarte in gewisser Weise den Mangel an Telefon. Das heißt, wenn man etwas absprechen musste mit Leuten, die nicht gerade nebenan wohnten, musste man dieses Medium im Prinzip gebrauchen. Und insofern bilden die Botschaften auf den Ansichtskarten die gesamte Bandbreite des Lebens in der DDR ab. Also das reicht natürlich von den Urlaubsgrüßen bis hin tatsächlich zu Liebesbotschaften, bis hin zu auch Todesnachrichten, aber auch oft einfach so, bringst du mir die Blutwurst mit. Ich kann aber aus den vielen Ansichtskarten jetzt keine favorisierte Botschaft auswählen, weil ich eigentlich alle sehr gerne mag. Denn wenn man sich mit einer Sache länger beschäftigt, entwickelt man doch dann so eine Affektion zum Objekt selber.
Sie sind ja relativ jung. Ich habe schon gesagt, Jahrgang 1976. Sie laden Ihre Sammlungsschätze im Netz hoch. Ist das vielleicht sowas wie eine moderne Form des Denkmalschutzes, so dieser begleitet von dem Wunsch, hier etwas zu bewahren und zu erhalten? Oder was treibt Sie an, das weiter zu vervollkommnen?
Denkmalschutz ist vielleicht zu weit gefasst, aber es ist eine Dokumentation des alltagskulturellen Erbes der DDR. Man kann das auch auf andere Postkartenbereiche ausdehnen. Ich mache das jetzt im Moment für diesen Bereich. Das heißt also, in den Karten, dass sich in den Karten das gesamte Leben abbildet, bewahrt man damit auch Spuren hin zu diesem Leben auf. Und man hat dann eben diese Zeugnisse, die einem aus der Gegenwart und auch aus künftigen Gegenwarten Zugangspunkte bieten, die man sonst nicht hätte zu dieser Zeit, zu diesen Epochen. Das ist also auch die gesamte Bandbreite. Und dabei spielen Bild- und Textseite gleichermaßen eine große Rolle, weil man ableiten kann, und ich habe das versucht in der Publikation, wie haben eigentlich Menschen dieses Medium Ansichtskarte benutzt und wie spiegelt sich das Leben in der DDR in diesem Medium?
Und was schreiben Sie dann? Also Sie haben gesagt, Sie versuchen das zu erklären, wie diese Karten benutzt werden. Vielleicht nennen Sie mal ein Beispiel zu Ihrer Lieblingskarte Hochhaus Fischerinsel in Berlin.
Das ist ein Mitte. Sehr interessantes Beispiel, weil diese Karte in den Westen verschickt wurde. Sie ging also von Ost-Berlin nach Belgien. Und sie enthält eine Danksagung für den Besuch, den jemand abgestattet hat bei einer Familie. Aber es sind viele Details in dieser Karte. Zum Beispiel wird beschrieben, dass man aus der Sommerfrische, aus der Datsche, kurz in die Wohnung, wahrscheinlich auch irgendwo in Mitte Berlins gekommen ist, um die Meerschweinchen zu füttern. Das heißt also, das Alltagsleben der DDR wird darin gespiegelt, einfach in diesem simplen Fakt, dass Leute den Sommer in ihrem Kleingarten verbracht haben. Diese Danksagung natürlich, das ist auch sehr typisch, dass man sich bei Leuten aus dem Westen, die ja sehr attraktive Kommunikationspartner waren, immer wieder bedankt hat, dass sie diese Kommunikation noch aufrechterhalten haben, dass sie auch kleine Geschenke gemacht haben. Also das waren sehr wichtige, auch vielleicht so Kontaktlinien für die Menschen in der DDR.
Ich finde das sehr schön, dass Sie attraktive Kommunikationspartner sagen. Das heißt, wegen der Geschenke unter anderem auch.
Man kann es nicht verallgemeinern. Auch da gab es natürlich die ganze Vielfalt von persönlichen, familiären Beziehungen. Aber das ist tatsächlich so, dass man natürlich gerne auch diese Geschenke mitgenommen hat.
Und haben Sie eine Idee, warum dann Leute, die so etwas geschrieben haben, ausgerechnet so ein Hochhaus von der Fischerinsel ausgewählt haben als Motiv?
Ich habe festgestellt, dass es äußerst selten Beziehungen gibt zwischen der Nachricht und den Motiven. Das heißt, man hat in der Regel das genommen, was einfach da war. Und Ansichtskarten waren vermutlich omnipräsent. Es gab sie in jeder Kaufhalle, es gab sie überall. Es gab natürlich auch eine Sammelkultur in der DDR, aber interessanter sind die Beispiele, die tatsächlich zufällig in der Welt gelandet und durch die Welt gereist sind.
Wissen Sie eigentlich, wie viele Postkarten es überhaupt gibt? Das weiß niemand vermutlich, oder?
Nein, das ist nicht abschätzbar. Es ist auch für die DDR nicht abschätzbar. Es gab ja einen großen Verlag, Bild und Heimat. Der hat den Markt dominiert und er hat im Jahr etliche tausend Motive herausgebracht. Ich denke, man kommt sicherlich in den Millionenbereich. Philokratie ist eine Art Nischenwissenschaft, das ist nicht besonders etabliert, also auch weniger etabliert als die Philatelie, das Gegenstück dazu mit den Briefmarken. Trotzdem ist es natürlich ein sehr dankbares Hobby, es ist auch ein sehr einladendes Hobby, weil der Zugang sehr einfach ist. Man geht auf den Flohmarkt, nimmt sich 5 Euro und geht mit 20 Karten nach Hause und schon kann man beginnen, Philokratist zu sein.
Das sagt Ben Kaden, Philokratist. Über 1000 solcher Ansichtskarten gibt es auf seinem Instagram-Account @benkaden oder benkaden.tumblr.com. Kann man Ihnen auch Postkarten zukommen lassen? Sind Sie interessiert daran, Herr Kaden?
Ja, sehr gerne.
Dann unter diesen Adressen einfach Kontakt aufnehmen. Karten zur Ostmoderne, ein analoger Auszug aus diesem ganzen Portfolio, den gibt es jetzt also auf Papier, ein kleines Bändchen, erschien beim Sphere Publishers Verlag für 12 Euro zu haben, Herr Kaden. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt und der Schollnai Verlag haben eine erneute Einladung zum Literaturfestival Harbourfront in Hamburg abgelehnt. Bei allem Verständnis für den Vorstoß des Festivals, nun sei es zu spät, sagte Verlagsleiter Herbert Orlinger in Wien. Aufgabe eines Verlags sei es auch, seine Autoren und Autorinnen zu schützen. Das Hin und Her der vergangenen Wochen sei an Eckhardt nicht spurlos vorübergegangen. Sie stehe unter enormem Druck, sagte Orlinger. Eckhardt sollte Mitte September im Rahmen des Klaus-Michael-Kühne-Preises für den besten Debütroman im Hamburger Nordspeicher auftreten. Kritiker werfen der Kabarettistin allerdings vor, rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen. Nachdem der Betreiber Sicherheitsbedenken formuliert hatte, war die Autorin wieder ausgeladen worden. In Nigeria ist der 22-jährige Sänger Yahaya Sharif Aminu wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Wie die nigerianische Zeitung The Guardian berichtet, sah es ein Scharia-Gericht als erwiesen an, dass sich Sharif Aminu in einem seiner Lieder abfällig über den Propheten Mohammed geäußert hat. Der Sänger sei in Haft und könne gegen das Urteil Berufung einlegen. Sein Lied war im März vorwiegend über WhatsApp geteilt worden. Darin habe der 22-Jährige einen Imam über alle Maßen gelobt und ihn damit über den Propheten gestellt. Das sei Gotteslästerung, entschied das Gericht. Zwischenzeitlich war Sharif Aminu untergetaucht. Demonstranten hatten das Haus seiner Familie niedergebrannt. Wegen anhaltender Regenfälle und Überschwemmungen sind im Jemen in den vergangenen Tagen mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30.000 seien obdachlos, schätzt das Rote Kreuz. Bedroht sind auch die Kulturgüter in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Über 100 Gebäude seien teilweise oder vollständig eingestürzt, teilte die Denkmalschutzbehörde des Landes mit. Demnach sind vor allem die so charakteristischen Turmbauten aus braunen und weißen Lehmziegeln in Gefahr. Die Häuser in der Altstadt sind teilweise mehrere hundert Jahre alt und gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Man werde nun versuchen, die restlichen Bauten zu retten, sagte ein UNESCO-Sprecher.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In Hongkong ist heute der bekannte Medienmogul Jimmy Lai gemeinsam mit anderen Aktivisten festgenommen worden. Es ist der bislang größte Schlag gegen die Hongkonger Demokratiebewegung seit Einführung eines umstrittenen Sicherheitsgesetzes durch China. Der Multimillionär gilt als einer der schärfsten Kritiker der Führung in Peking. Gleich mehr zu den Hintergründen dieser Festnahme. Vorher die wichtigsten Details von Axel Dorloff.
Heute Morgen um 9.40 Uhr Ortszeit in Hongkong. Der Medienunternehmer Jimmy Lai wird in Handschellen aus seinem Haus abgeführt. Das Verlagsgebäude wurde ebenfalls durchsucht, so Li Kuai-wah von der Hongkonger Behörde für nationale Sicherheit.
Um 9.45
Uhr heute Morgen haben wir dort mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss Beweismaterial gesichert. Es gab keine besonderen Zwischenfälle. Wir haben dabei nicht die Arbeitsräume der Redaktion durchsucht. Mark Simon, einer der engsten Mitarbeiter von Jimmy Lai, hat sich offenbar ins Ausland geflüchtet. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, Jimmy Lai würden geheime Absprachen und Verschwörungen mit ausländischen Mächten vorgeworfen. Dies ist nach dem nationalen Sicherheitsgesetz, das die politische Führung in Peking Ende Juni für Hongkong in Kraft gesetzt hatte, strafbar. Der 71-jährige Jimmy Lai gilt als einer der bekanntesten Aktivisten in Hongkong für Bürgerrechte, Freiheit und Demokratie und ist außerdem ein einflussreicher Medientycoon. Anfang Juni sagte er im Interview mit dem ARD-Studio in China über das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong: Wir sind schockiert, weil dieses nationale Sicherheitsgesetz das Hongkonger Grundgesetz und den Legislativrat ersetzt. Es zerstört Hongkong, denn ohne Rechtsstaatlichkeit ist der Status unseres Finanzzentrums zerstört. Wir werden wie Festlandchina sein. 1995 gründete Lai die Tageszeitung Apple Daily, bis heute das wichtigste Sprachrohr des prodemokratischen Lagers in Hongkong. Aus seiner tiefen Ablehnung gegenüber der kommunistischen Führung in Peking hat Jimmy Lai nie einen Hehl gemacht. In Chinas staatlichen Medien gilt er deshalb als Staatsfeind. Seinem Engagement hat das keinen Abbruch getan. Ich habe aufgehört, mich von Angst leiten zu lassen. Wenn ich jedes Mal über die Konsequenzen nachdenke, weil ich Angst habe, dann kann ich nichts mehr tun und nichts mehr sagen. Es ist mir egal. Ich werde hierbleiben. Ich werde weiterkämpfen. Ich werde bis zum letzten Tag kämpfen. Es ist mir egal, was sie tun. Ich weiß sowieso nicht, was sie tun werden. Das nationale Sicherheitsgesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die als Gefahr für die nationale Sicherheit betrachtet werden. Dazu gehören terroristische Aktivitäten, Einmischung von außen, das Land zu spalten oder die Staatsgewalt zu untergraben. Das Gesetz gilt als der bislang schwerste Eingriff Chinas in die Autonomie und Freiheitsrechte der früheren britischen Kronkolonie Hongkong. Kritiker führen an, dass damit jegliches kritisches Verhalten quasi kriminalisiert wird.
Soweit die Details zur Festnahme von Jimmy Lai. Mehr zum umstrittenen Sicherheitsgesetz möchte ich jetzt mit Hang Xuan Li besprechen. Sie kommt aus Hongkong und ist freie Journalistin. Seit einem Jahr beschäftigt sie sich mit diesem Sicherheitsgesetz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Li, wir haben im Beitrag bereits gehört, Jimmy Lai steht für ein demokratisches Hongkong. Er ist Aktivist und Kämpfer. Wie symbolträchtig ist denn seine heutige Verhaftung?
Es ist sehr, sehr symbolträchtig. Jimmy Lai ist ein sehr prominenter Pro-Demokratie- bzw. antikommunistischer Aktivist. Und seine Verhaftung ist genau das, was die meisten Menschen befürchtet haben, nämlich, dass das Sicherheitsgesetz genutzt wird, um die Freiheit Hongkongs weiter einzuschränken und in diesem Fall die Medienfreiheit. Jimmy Lais Zeitung Apple Daily ist eine der sehr wenigen Medien in Hongkong, die noch Peking-kritisch berichten. Es gibt außer die Apple Daily wirklich nur noch ganz wenige Medien, die das machen. Die Medienfreiheit in Hongkong ist seit 2013 ungefähr deutlich gesunken. Von Reporter ohne Grenzen wird jedes Jahr so eine Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Im Jahr 2002 war Hongkong noch auf Platz 18. Und dieses Jahr, im Jahr 2020, ist Hongkong nur noch auf Platz 80. Und Apple Daily ist wirklich eine der wenigen Zeitungen, die sich noch ganz offen gegen chinesische Einflüsse gewehrt hat. Und eigentlich ist die Zeitung so eine Boulevardzeitung, die man nicht als ganz seriös bezeichnen würde. Aber dadurch, dass Menschen in der Pro-Demokratie-Lage in Hongkong ein Gefühl haben, nur noch an ganz wenigen Medien glauben zu können, wird die Zeitung halt sehr stark von den Demokraten unterstützt. Und Jimmy Lais Verhaftung heute ist wie ein Schlag ins Gesicht für die Demokraten.
Wenn Sie sagen, in seiner Zeitung gibt es noch Kritik an China, das heißt, dass bei den anderen Medien die Selbstzensur massiv zugenommen hat?
Genau. Und eigentlich seit Hongkongs Übergabe von Großbritannien nach China hat die Medienlandschaft schon sehr stark verändert. Früher gab es in Hongkong Zeitungen mit verschiedensten Meinungen und jetzt gibt es fast nur noch eine bzw. eineinhalb Stimmen. Entweder sind die Zeitungen ganz pro Peking oder die sind sehr, sehr zurückhaltend. Und wie gesagt, also es ist seit 2012 ungefähr ist das sehr bemerkbar geworden. Und jetzt ist die Frage, warum? Also es gibt physische Attacken tatsächlich an Journalisten. Diese Attacken haben dazu geführt, dass die Journalisten mit ihren Berichten immer vorsichtiger werden. Und dann gibt es noch den wirtschaftlichen Aspekt, weil die Zeitungen leben teilweise von Investitionen und Werbungen aus China. Also müssen sie Selbstzensur machen und sie müssen halt aufpassen, worüber sie berichten.
Jetzt gab es die Meldung, dass heute Nachmittag noch eine weitere Verhaftung stattgefunden hat. Es scheint ja so wie so eine ganze Verhaftungswelle jetzt losgetreten worden zu sein.
Die andere Aktivistin, die verhaftet wurde, heißt Agnes Chow und ihre Verhaftung ist ebenso symbolträchtig. Sie ist eigentlich eine der prominentesten Aktivisten in Hongkong. Vielleicht haben viele unserer Zuschauer schon mal von Joshua Wong gehört, der ist sehr bekannt im Ausland. Und also Agnes Chow arbeitet halt sehr eng mit Joshua Wong zusammen. Die haben sogar zusammen mal eine politische Partei gegründet. Und die Verhaftung von Agnes Chow oder von Jimmy Lai, worüber wir schon mal gesprochen haben, es bedeutet einen ganz klaren Angriff auf die Medienfreiheit oder Meinungsfreiheit in Hongkong, die sowieso schon sehr eingeschränkt waren.
Ja, das soll ja wahrscheinlich auch Angst auslösen oder die Leute einschüchtern. Wirkt sich das denn auf die Proteste in Hongkong aus, nachdem das Sicherheitsgesetz am 30. Juni in Kraft getreten ist?
Schon, ja. Die Proteste auf der Straße werden derzeit sehr, sehr stark unterdrückt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also am 1. Juli jedes Jahr, das ist der Tag der Übergabe von Großbritannien nach China. Seit 2003 gab es immer jedes Jahr eine friedliche Pro-Demokratie-Demonstration. Und dieses Jahr wurde das zum ersten Mal verbannt. Und die Regierung sagte, ja, das ist jetzt wegen Corona, deshalb musste sie halt verbieten. Aber für die meisten Menschen hatte dieses Verbot ganz deutlich ein politisches Motiv. Die Menschen sind trotzdem rausgekommen, aber die Anzahl der Demonstrierenden war deutlich weniger. Und in der Tat trauen sich viele Leute seit dem Inkrafttreten des Gesetzes einfach nicht mehr auf die Straße zu gehen. Und stattdessen haben sie versucht, über wirtschaftlichen Druck die Ziele ihrer Bewegung weiter zu verfolgen, indem sie zum Beispiel nur Läden besuchen, die ähnlich politische Haltungen haben. Und das hat sogar eine Weile sehr gut funktioniert. Aber jetzt durch das neue Sicherheitsgesetz wird dies aber auch sehr stark erschwert, weil die Läden jetzt seit der Verabschiedung des Gesetzes sich einfach nicht mehr trauen, die Demokratiebewegung ganz offen zu unterstützen.
Die USA haben Sanktionen angedroht. Wie kommt das denn bei den Pro-Demokratie-Aktivisten an?
Die Sanktionen aus den USA werden von Pro-Demokratie-Aktivisten befürwortet. Aber viele sind auch der Meinung, dass es eigentlich keine große Wirkung zu erwarten ist, weil Carrie Lam hat eigentlich kein Vermögen in den USA. Aber trotzdem ist es eine erfreuliche Nachricht für die Pro-Demokratie-Lage.
Und von Europa und Deutschland fühlt man sich da genügend unterstützt?
Viele haben gehofft, dass die EU, vor allem Deutschland, wird sich zu der Situation in Hongkong Stellung beziehen. Weil die Situation in Hongkong wird dort sehr oft mit Berlin während des Kalten Weltkrieges verglichen. Viele Menschen sind deshalb auch ein bisschen enttäuscht, dass Deutschland bis jetzt nichts unternommen hat.
Nach der Verhaftung von Jimmy Lai heute und von anderen Aktivisten, wie groß, Frau Li, ist die Chance, dass er bald freikommt und ein faires Verfahren erwarten kann? Wir haben ihn ja gerade im Bericht gehört, da war er noch sehr kämpferisch und hat gesagt, das Sicherheitsgesetz zerstört Hongkong. Wir werden wie Festland China sein.
Wir haben tatsächlich noch keine konkrete Information, wie lange er noch verhaftet bleiben kann und wann er jetzt wieder rauskommen kann. Dazu haben wir leider keine Information. Als er heute Morgen in Hongkong verhaftet wurde, hat er auch schon gesagt, das hat er bereits erwartet und das muss man jetzt einfach durchhalten.
Das sagt die Journalistin Hang Xuan Li. Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein Sommerloch gab es in diesem Jahr nicht in der Kulturpolitik, auch dank eines Gutachtens des Wissenschaftsrates, darin der Vorschlag, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzuteilen. Seitdem wird diskutiert. Gerade erst haben Museumsdirektoren für mehr Mitsprache beim Reformprozess plädiert. Wir haben darüber hier in Fazit berichtet. Heute nun tagte dazu der Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses in Berlin. Denn Berlin, so Kultursenator Klaus Lederer zum Auftakt, Berlin steht in besonderer Verantwortung. Schließlich befinden sich die meisten Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz genau hier. Maria Ossowski mit den Einzelheiten.
Drei Punkte seien ihm in der hitzigen Debatte aufgefallen: die verfassungsrechtlichen Fragen nach Föderalismus und dem Bund-Länder-Verhältnis, die auskömmliche Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Sinnhaftigkeit der Neuaufteilung.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt auch weitere Analysen durchzuführen. Ich finde das aus meiner Sicht auch richtig. Es braucht eine Organisationsanalyse, Stärken, Schwächen, Potenziale, Voraussetzungen. Da spielt dann auch eine Rolle Trägerschaft, Finanzierung, Strukturen. irgendwie auch Verfassungsrecht. Alle Beteiligten sollten sich die Zeit nehmen, die Vorschläge genau zu prüfen, zu bewerten und dann auch miteinander zu diskutieren. Und aus meiner Sicht ist es natürlich auch dringend notwendig, die Kompetenzen aus der SPK in einen solchen Prozess mit reinzubringen.
Daniel Wesener, kulturpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen, möchte die Debatte um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch mit Inhalten besetzen und nicht allein die Strukturen verändern. Wenn es allein um Macht und Geld ginge, kämen die wichtigen Aufgaben der Museen, Bibliotheken und Institute zu kurz.
Was sind eigentlich zeitgemäße Antworten, was das Bewahren dieses Erbes betrifft, aber auch beispielsweise eine moderne Vermittlungsarbeit, eine Digitalisierung dieser Kulturarbeit? Es sind Fragen, die heute ganz anders als in den 50er, 60er Jahren diskutiert werden. Ich nehme mal als Beispiel das koloniale Sammlungserbe. Und ich finde, das sind die Dinge, über die wir verstärkt reden müssen.
Die CDU begrüßt das Papier des Wissenschaftsrates, wünscht sich aber eine klarere Strategie. Die FDP lehnt eine komplette Zerschlagung der SPK zwar ab, aber sie ist für Reformen. Einen Antrag der AfD, die Zerschlagung zu verhindern, hat sie daher abgelehnt. Es gäbe zu viele Fragezeichen. Warum will die AfD die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in ihrer Dachstruktur erhalten? Der AfD-Abgeordnete Dieter Neuendorf.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine Weltmarke, die historisch begründet ist. Sie ist ein Glücksfall, kunsthistorisch gesehen. Und wir treten natürlich dafür ein, dass diese Weltmarke nicht verloren gehen darf.
Der Antrag der AfD wurde abgelehnt. Die Diskussion wird die kommenden 3 bis 5 Jahre dauern, so der Wissenschaftsrat. Im nächsten Jahr sind Wahlen in Berlin und Bundestagswahlen. Wichtige Entscheidungen vorher sind nicht zu erwarten. Berlin wird im Herbst den Vorsitz der Kulturministerkonferenz übernehmen und damit auch Einfluss geltend machen, was den Umbau des Riesentankers SPK anbetrifft. Kultursenator Klaus Lederer.
Ein Ziel steht für mich aber im Vordergrund. Es sollen am Ende die Potenziale dieser Stiftung in stärkerem Maße zu gelten kommen, als es bisher der Fall war. Und da hat das Gutachten des Wissenschaftsrats, finde ich, einfach ein paar Hinweise gegeben, in welche Richtung es da noch Entwicklungspotenziale gibt. Und da freue ich mich dann auf die weitere Debatte, wie wir da vorwärts kommen.
Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer, und hier in Fazit werden wir das Weiterkommen der Debatte natürlich auch begleiten. Jetzt aber der Blick in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag von und mit Hans von Trotha.
Die große Rückkehr, proklamiert die Taz. Leider nicht die zur Normalität, sondern die der Kinder in die Schulen. Die Pädagogin Sabine Andresen meint, Ungewissheit und der Ruf nach Digitalisierung machen leicht vergessen, das Wichtigste sind pädagogische Kompetenzen. Klingt wohlfeil, wird aber immerhin durch den feuilletonistischen Trend des Tages untermauert, die Kulturtechnik der Auswertung. In diesem Fall von 2 Befragungen mit insgesamt mehr als 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Alltag von Kindern, Jugendlichen und Familien seit dem Lockdown. Ergebnis? Neben maroden sanitären Anlagen sind der Stand der Technik in Schulen, digitale Kompetenzen der Lehrkräfte und Möglichkeiten eines guten Fernunterrichts gesellschaftlich relevante Themen geworden. Dazu passen Studien, die Viktor Sattler für die FAZ auswertet. In der Corona-Krise werden große Hoffnungen in digitale Lösungen gesetzt, hält er fest, fragt aber zu Recht? Mit Blick auf die psychologischen Folgen des Lockdowns, heißt es da, gibt es in den Vereinigten Staaten, die einer Schätzung der Harvard-Universität gemäß noch bis 2022 auf Social Distancing angewiesen sein werden, bereits jetzt eine Reihe von Studien. Allerdings, und ist das nicht am Ende das Schicksal der meisten Auswertungen? Allerdings sind die Befunde sehr gemischt. Während einige Studien vom großen Verdienst des Digitalen berichten, weisen andere auf die Grenzen der Technik hin. Möglicherweise, das lässt sich wohl immerhin festhalten, fällt es nicht allen Menschen gleich leicht, sich auf eine neue Ära einzustellen und ihre körperlichen Bedürfnisse ins Internet zu tragen. Forscher der Universität von Arizona haben in einer Studie mit knapp 500 Zwillingspaaren Anhaltspunkte dafür gefunden, dass zumindest bei Frauen die Neigung zu zärtlichem Körperkontakt nicht bloß sozial erlernt wurde. Ihr Zitat Hauthunger könne zu einem Teil auch durch Vererbung erklärt werden. Die Ergebnisse bei den männlichen Zwillingen erlaubten eine solche Schlussfolgerung nicht. Dazu gibt es laut Viktor Sattler erstmal keine Auswertung. Für die Kultur wertet Stefan Berg vom Kunstmuseum Bonn aus, was ihm selbst im Lockdown widerfahren ist. Am Anfang stand, Zitat, die Einsicht, dass es ohne digitale Formate für das Publikum eben einfach nur ein geschlossenes Gebäude zu sehen gäbe. So langsam, schreibt Berg, gewöhnen wir uns an die neue Corona-Normalität. Er befürchtet, für die Museen ist das eine schlechte Nachricht. Schließlich sieht er sein eigenes Museum derzeit als eine Art Geisterhaus, in dem vereinzelte, maskenvermummte Besucher stumm vor Werken verharren, die ihrerseits nicht mehr wirklich zu ihnen sprechen. Und dann führt direkt darunter in derselben Welt der Blogger Aiden auch noch vor, welche Konkurrenz sich die Museen im digitalen Raum zu stellen haben. Sein Thema ist Drug Porn, der neueste Kink aus dem Trailerpark, eine kleine, schmutzige Nische in der verschlungenen Welt der digitalen Pornografie, in der Menschen ihren Drogenkonsum als Fetisch zur Schau stellen. Erdens Auswertung ergibt immerhin, dass die Filmchen sich als aus pornografischer Sicht oft minderwertig erweisen, was den Museen allerdings auch nicht helfen wird. Das feuilletonistische Instrument der Auswertung stellt Tilman Spreckelsen in der FAZ übrigens prinzipiell in Frage, und zwar anhand traditioneller Listen zu einem traditionellen Feuilleton-Gegenstand. Spreckelsen kolportiert eine Auswertung, die Mitarbeiter der Online-Plattform Open Library zu einigen Millionen Büchern vorgenommen haben. Demnach führt New York mit 8.510 Einträgen die Liste der Städte an, in denen Autoren am liebsten ihre Geschichte ansiedeln, gefolgt von London, 4.725, Rom, Paris, Los Angeles, Washington und San Francisco. Glaubt man dieser Liste, so die FAZ-Auswertung dieser Auswertung, dann haben die Vereinigten Staaten als Literaturland den Rest der Welt weit hinter sich gelassen. Methodische Zweifel kommen dem Berichterstatter allerdings, weil am Ende aus dem Millionenkonvolut nur 507 Titel mit Berlin-Bezug herauskommen. Das allerdings kontert Spreckelsen so verteidigungs- wie angriffslustig, New York mit 174 Treffern, auch auf der Liste der erfassten Horrorbücher ganz oben steht, gibt zu denken. So geht Auswertung im Feuilleton.
Und so geht Kulturpresseschau. Und das war Fazit, hier noch ein Song vom neuen Album der Jayhawks, Exo Exo, so heißt es. Hier besingen sie Little Victories. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche für den kommenden Tag viele kleine Siege, aber zuvor eine gute Nacht.